Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Heute ist die 175. Sendung von Arbeitswelt im Wandel. Bei der heutigen Jubiläumssendung möchte ich wieder etwas reflektieren, welche Themen ich seit der 150. Sendung so alles behandelt habe, und ich bringe wieder einen Zusammenschnitt meiner Studiogäste. Diese Zusammenschnitte machen mir immer sehr viel Spaß, denn dabei denke ich über die jeweiligen Themen etwas nach. Und da ich meinen Gästen zum Abschluss immer dieselbe Frage stelle, und zwar, was können sie denn Positives erzählen, kann ich daraus eine kleine Collage zusammenstellen. Am Mikrofon begrüßt sie Karin Bergs, die für diese Sendung und die gesamte Sendereihe verantwortlich ist. 175 Sendungen, wann war eigentlich der Beginn? Begonnen hat diese Sendereihe im September 2003. Eine ganze Gruppe von Leuten war beteiligt, um Themen rund um Arbeitsplätze, Stellenabbau und Problemen in der Arbeitswelt fürs Radio aufzubereiten. Das Sendeformat war damals sowieso Soziales und Wirtschaft und so. Ab Oktober 2004 gab es neue Sendelizenzen und bei Lorraine München wurde umstrukturiert. In diesem Zuge wanderte es sowieso von 21 Uhr auf 20 Uhr. Im Laufe der Jahre wurde das Sendeformat umbenannt in Soziales und Bürgerrechte, Aktuelles und Brisantes aus der Gesellschaft, wie es heute immer noch heißt. Natürlich hat sich auch in unserer Redaktion einiges verändert. Anfangs hieß die Sendung NCI on Air. Irgendwann sprach mich der LoRa-Programmkoordinator an, gebt doch bitte der Sendung einen sprechenderen Namen, so kann sich doch keiner was vorstellen. Nun, da war ich erstmal ratlos. Wie soll denn die Sendung zukünftig heißen? Und ich fragte den Programmkoordinator, wie soll ich sie denn nennen? Und er meinte, google doch einfach. Schön, und was macht man mit so einem Rat? Also habe ich mich an Google gesetzt und Arbeitswelt eingetippt und sofort hat mir Google Arbeitswelt im Wandel vorgeschlagen. Bingo, das war's. Das war ab sofort der neue Titel. Sogar meine Studiogäste fanden diesen Titel wunderbar. Ein Psychologe meinte, da ist Dynamik drin. Ich muss zugeben, es ist schon was dran. Allein durch diesen sprechenderen Titel, Arbeitswelt im Wandel, hatte ich viele neue Ideen für Themen bekommen und es hat sich mir auch ein neuer Blickwinkel aufgetan. Soweit zur Geschichte dieses Sendeplatzes. 2017 gab es wieder größere Umstrukturierungen in den Sendezeiten bei Lora München, aber an den Zeiten für Arbeitswelt im Wandel hat sich nichts verändert. Arbeitswelt im Wandel beschäftigt sich von Anfang an mit Themen rund um die Arbeitswelt. Dabei steht im Vordergrund der vielleicht zu romantische Traum von einer schönen Welt. Der Gedichteschreiber Bernd Böswald bringt dies auf den Punkt.
In meinen kühnsten Träumen lebe ich in einem Land, wo man von Arbeit lebt, nicht von der offenen Hand. Gewinne werden ausbezahlt an die, die sie erschaffen, und nicht an Spekulanten, die das Geld nur an sich raffen. Für die Verluste stehen gerade dort in meiner Welt nur die, die daran schuld sind, das mit ihrem eigenen Geld. Und wer die Arbeit nicht mehr schafft und dann in Rente geht, obwohl er nicht viel sparen muss, der nicht in Armut lebt. Ist jemand krank, geht er zum Arzt und wird dort gut versorgt. Will jemand bauen, geht er zur Bank, die ihm das Geld dann borgt. Die Firmen stellen Leute ein. Eine Kündigung gibt's kaum. So ist das Land, das ich mir träum. Doch leider ist's ein Traum.
Wer träumt nicht davon, dass man von seiner Arbeit leben kann? Für Verluste soll derjenige gerade stehen, der daran schuld ist, und zwar mit seinem eigenen Geld. Ein Traum. Die Realität sieht leider anders aus. Es wird Effizienz gesteigert, ununterbrochen durchrationalisiert und die MitarbeiterInnen werden ausgequetscht wie Zitronen. Nur gut, dass wir einen Urlaubsanspruch haben, wo wir uns von unseren Arbeitsbelastungen regenerieren können. Bei die rechtlichen Aspekte von Urlaub hat uns der Münchner Fachanwalt für Arbeitsrecht, Ünal Özkök, die Gesetzeslage rund um das Thema Urlaub erklärt.
Grundsätzlich ist es so, dass Urlaubsansprüche, wenn man sie hat, habe ich die Erfahrung gemacht in der Praxis, wenn ein Arbeitnehmer hier sein Recht sucht, bekommt er das am Ende mit 90%iger Wahrscheinlichkeit. dass der Arbeitgeber sich hier erfolgreich gegen einen Urlaubsanspruch wehren kann oder dem sich widersetzen kann, habe ich in meiner bisherigen Berufslaufbahn seltenst erlebt.
Das war der Fachanwalt für Arbeitsrecht Ünal Östkrück zum Thema die rechtlichen Aspekte von Urlaub. Eine sehr individuelle Thematik habe ich im August 2016 bearbeitet. Erwerbstätigkeit mit einem behinderten Kind. Einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, wenn man Kinder hat, ist schon schwierig genug. Wie schwierig gestaltet sich aber die Erwerbstätigkeit, wenn man ein Kind mit Behinderung hat? Wie viel mehr Fürsorge, Zeit und Pflegeaufwand benötigen Kinder mit Behinderung? In diesem Beitrag habe ich zwei Eltern vorgestellt, die mit dem Schicksal das Leben mit einem behinderten Kind neben der eigenen Erwerbstätigkeit organisieren zu müssen. Wir sprachen über Hilfen und Unterstützungen, die man bekommen kann, ob man darauf einen Anspruch hat oder ob das immer eine Gutwillsache von irgendwelchen Trägern ist. Und wie sieht der Spagat zwischen Beruf, Kind, Therapie, Anträgen für Hilfen etc. aus? Wie kommen die Eltern persönlich damit zurecht? Gibt es Rückschläge? Was, wenn im Job mal was Unvorhergesehenes geschieht? Und, was uns zum Thema Arbeitswelt dann besonders interessiert, wie kann man Unvorhergesehenes bewältigen? Hören wir die positiven Aussagen der betroffenen Eltern. Im Gespräch hatte ich einen Vater einer behinderten 9-jährigen Tochter und eine Mutter mit einer behinderten 16-jährigen Tochter. Trotz aller Belastungen, beide Eltern können in dieser schwierigen Situation durchaus positive Aspekte erzählen.
Ja, sie gibt ja auch viel zurück. Wir haben eigentlich die gleichen schönen Momente, die alle anderen auch haben, wenn wir feststellen, jetzt macht sie wieder etwas, wo man lange geübt hat, wo man lange gehofft hat, sie könnte das tun, wenn sie plötzlich ihren linken Arm bewegt. Das war überhaupt nicht vorhersehbar. Sie ist ja schon zweimal am Kopf operiert worden. Nur damit sie eine Entwicklungschance hat, dass der gesunde Teil des Gehirns sich weiterentwickeln kann. Wir sehen jetzt da leichte Fortschritte und wir hoffen jetzt, dass wir das noch ein bisschen intensivieren können. Und sie werden nicht glauben, das macht so viel Freude, die strahlt einen an. Die, wenn lacht, dann ist alles in der Umgebung einfach hin und weg. Sie kann sich benehmen, wir können mit ihr ins Lokal gehen, sie weiß genau, da muss sie sich benehmen. Sie übt fleißig Essen, das ist ja auch der Vorteil an dem Institut, weil da sind Therapeuten da, die machen mit ihr dann auch Essenübungen, wo sie lernt, mit der Gabel umzugehen. Sie kann zwar nicht mit einem Löffel essen, weil das würde sie sich alles drüber schütten, aber sie weiß schon, sich so einigermaßen zu helfen. Also wenn ich ihr jetzt eine Tortellini auf die Gabel tue, dann kann sie die ja selbstständig zum Mund füllen und in den Mund reintun. Das kann sie. Sie hat jetzt auch schon schnäuzen gelernt, wo sie dann weiß, sie macht es zwar noch nicht richtig, aber das kriegt man dann schon mit. Ne? Und das sind einfach so die freudigen Momente, also wo man richtig merkt, sie freut sich jetzt oder man kommt heim als Papa und heute wird später. Und man weiß schon, die sitzt da und wartet eigentlich schon. Und dann hört man eigentlich, bevor man die Tür richtig aufmacht, wuff, wuff, wuff. Und dann weiß man, aha, sie weiß, der Papa kommt, ne? Und das, da freut sie sich drüber. Und da geht einem natürlich auch das Herz auf, das ist klar. Also man hat schon auch viele schöne Momente.
Ja, es gibt in einem internationalen Konzern doch sehr viele Menschen, die in unterschiedlichen Kulturen aufgewachsen sind. Und ich bin immer wieder überrascht, wie verständnisvoll Arbeitskollegen sein können. Und wie viel Wärme sie einem entgegenbringen oder durch Gespräche einen auch aufmuntern, weiterzumachen, weil wir einfach alle in einem Boot sitzen und dementsprechend jeder von uns weiß, dass er am nächsten Tag vielleicht keinen Arbeitsplatz mal hat. Also man konzentriert sich auf die täglichen Aufgaben und denkt gar nicht so viel über die Zukunft nach.
Das war Ernst, Vater einer 9-jährigen behinderten Tochter und Anna, Mutter einer damals 16-jährigen behinderten Tochter. Im September 2016 war mein Thema 10 Jahre AGG, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz trat 2006 in Kraft und es wurde damit eine EU-Vorgabe in deutsches Recht umgesetzt. Natürlich wurde aus der zunächst relativ einfachen Vorgabe der EU, dass Diskriminierungen verboten werden sollen, ein recht kompliziertes deutsches Gesetzeswerk, das zig Unterscheidungsmerkmale ausformuliert, wie beispielsweise Rasse, ethnische Herkunft, Weltanschauung, Religion etc. Obwohl das AGG eigentlich alle gesellschaftlichen Bereiche abdecken sollte, will das AGG hauptsächlich vor Benachteiligungen im Arbeitsleben schützen. Es kann aber auch beispielsweise bei Mietangelegenheiten oder bei Versicherungen angewendet werden. Auskunft über das AGG gab die Fachanwältin für Arbeitsrecht Judith Kowalski.
Also ich denke letztendlich, positiv kann man einfach zum AGG halt sagen, dass man sich nie ins Boxhorn jagen lassen sollte, wenn man das Gefühl hat, man wird benachteiligt. Man soll immer versuchen, dann entsprechende Mithelfer, Mitstreiter, Mitstreiterinnen zu finden, um halt einfach hier Rechte nicht nur alleine durchkämpfen zu müssen, sondern mit anderen zusammen. Und allen, die angesprochen werden, dass sie vielleicht als Zeuge auftreten sollen und wenn sie Angst haben um den eigenen Arbeitsplatz, jeder müsste sich wirklich denken, morgen könnte ich möglicherweise an dieser Situation sein und würde mich sehr freuen, wenn ich dann eine Arbeitskollegin, eine Arbeitskollegin hätte, die an meiner Seite ist und für mich auch als Zeuge vor Gericht gegebenenfalls aussagen würde. Und positiv kann ich nur sagen, es hat sich viel getan und es gibt eine Antidiskriminierungsstelle des Bundes, an die man sich im Übrigen auch wenden kann, wenn man irgendwelche Beschwerden halt hat. Also es ist nicht nur innerbetrieblich eine entsprechende Beschwerdestelle da, sondern es gibt eine Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die auch entsprechende Forschungen betreiben, die auch ganz tolle Publikationen haben, wo man sich informieren kann. Und ich denke einfach, all dieses hätte es zum Beispiel ohne ein AGG einfach nicht gegeben.
Das war Judith Kowalski, Fachanwältin für Arbeitsrecht zum Thema 10 Jahre allgemeines Gleichbehandlungsgesetz.
Wir sind eine Gesellschaft notorisch unglücklicher Menschen, einsam, von Ängsten gequält, deprimiert, destruktiv, abhängig. Menschen, die froh sind, wenn es ihnen gelingt, die Zeit totzuschlagen, die sie ständig zu sparen versuchen. Erich Fromm.
Lora München auf der 92.4
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4 im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Weiter geht's bei der 175. Sendung Arbeitswelt im Wandel. Bei Arbeitswelt im Wandel betrachte ich Facetten eines Arbeitslebens von der Berufswahl über den Arbeitsalltag bis hin zur Rente. Nach circa 3 bis 4 Jahren habe ich mir gedacht, über Arbeit ist bereits alles gesagt, doch weit gefehlt. Es gibt andauernd Gesetzesänderungen, die gar nicht so schnell ins Bewusstsein der MitarbeiterInnen kommen, wie sie von unserer Regierung beschlossen werden. Die Themen werden Arbeitswelt im Wandel also nie ausgehen. Schwieriger ist es, Interviewgäste zu finden. Und die Frage ist leider immer, interessiert die Arbeitswelt überhaupt unsere Hörerinnen und Hörer? Ich habe öfters gehört, die Arbeit habe ich hinter mir, das interessiert mich nicht mehr. Aber ich bringe durchaus auch allgemeinere Themen, zum Beispiel Sucht. Im November 2016 habe ich jenes unangenehme Thema angegangen, Sucht in der Arbeitswelt. Sucht bzw. Missbrauch und Abhängigkeit, ein gar nicht seltenes Phänomen in unserer Gesellschaft, ist in jeder Altersgruppe und in jedem Bildungsstand vorhanden. Leider macht Sucht auch nicht vor dem Arbeitsplatz Halt. Die wenigsten MitarbeiterInnen leiden schon bei der Einstellung an Suchterkrankungen. Meist gibt es im Laufe der Jahre eine schleichende Entwicklung einer Abhängigkeit. Die KollegInnen sollten auf Veränderungen achten und diese auch ansprechen. Da Suchterkrankte häufig in ihren Leistungen nachlassen, kann der Betrieb durchaus Entwöhnung und Entzug verlangen, damit die MitarbeiterInnen ihren Arbeitsvertrag wieder erfüllen. Dabei stört Sucht, denn sie hindert Beschäftigte daran, gut und unfallfrei zu arbeiten. Und genau das sind auch die Gründe, warum eine Arbeitgeberin im Betrieb dagegen intervenieren kann. Mein Interviewgast war die Sozialwissenschaftlerin Sabine Hegener.
Ich nehme wahr, ich mache jetzt schon sehr lange ja Beratung zum Thema Sucht, und ich nehme wahr, dass immer mehr Betriebe sich um das Thema kümmern. Und ich nehme wahr, dass auch beispielsweise Berufsgenossenschaften und andere tatsächlich an einer Vernetzung der Themen arbeiten. Das sind jetzt lang nicht alle Betriebe, aber es gibt so ein zunehmendes Bewusstsein dafür, dass das Thema sich sehr schädlich auswirkt, Und ich nehme auch wahr, dass zum Beispiel die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen versucht, nicht mehr so lebensfeindlich zu agieren, wie sie das in den Jahren zuvor gemacht haben, sondern die versuchen jetzt sehr pragmatisch bestimmte Werte reinzugeben, bestimmte Diskussionen zu führen. Also ich denke, dass die Not, über die wir da am Anfang gesprochen haben, dass die Arbeitsbedingungen das nicht mehr erlauben, dass man Suchterkrankungen mit abpuffert, eigentlich dazu führt, dass mehr gehandelt wird. Und das ist, finde ich, schon positiv.
Das war die Sozialwissenschaftlerin Sabine Hegner über das Thema Sucht am Arbeitsplatz. Im April 2017 habe ich ein ernstes Thema, das Arbeitszeugnis, versucht lustig über eine Satire aufzubereiten. Im Internet habe ich eine Seite gefunden, bei der das deutsche Volk die Bundesregierung kündigt und ein Zeugnis erstellt. Dabei hat die Fachanwältin für Arbeitsrecht Judith Kowalski jeden Satz analysiert und über die Zeugnissprache übersetzt. Man kann sich denken, es war ein vernichtendes Zeugnis, denn Übertreibungen verdeutlichen und man kann es dadurch sehr gut verstehen.
Also ich kann auf jeden Fall erzählen, dass man, wenn man mit dem Zeugnis nicht zufrieden ist, es versuchen soll. Viele Arbeitgeber lassen sich lieber auf einen Kompromiss ein, als dass sie nachher nochmal Zeit und Geld in die Hand nehmen müssen, um das vor Gericht zu klären, wo auch kein anderes Ergebnis zu erzielen ist. Muss man ganz einfach sagen. Also es läuft immer auf einen Kompromiss hinaus. Ich kann selten meine Ansicht durchdrücken, aber der Arbeitgeber muss meistens auch irgendwo federn lassen, muss ein bisschen sozusagen auf den Arbeitnehmer dann zugehen. Wichtig ist mir noch einfach zu sagen, nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, sondern wirklich da gucken, was ist am wichtigsten und wo möchte ich wirklich einfach nochmal was Positives von mir herausstreichen. Es ist wichtig, dass ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin sich auch hinsetzen muss und muss sagen, was zeichnet mich denn aus? Bin ich besonders kommunikativ, was für einen Vertrieb wichtig wäre? Oder bin ich besonders ordentlich, was für eine Buchhaltung wichtig wäre? Und genau diese für mich persönlichen Eigenschaften, die müssen im Zeugnis drinstehen. Und da muss ich wirklich mal mein Augenmerk drauf legen. Dann habe ich auch Chance, mich gut beim neuen Arbeitgeber halt zu verkaufen.
Das war die Fachanwältin für Arbeitsrecht Judith Kowalski bei der Sendung Das Arbeitszeugnis. Ein völlig anderes Thema kam im Mai 2017 mit Frauengleichstellung im 21. Jahrhundert. Frauen werden über Rollenstereotype, Betreuungsgeld und Steuerklassenmodell von lukrativen Beschäftigungen ferngehalten. Das drückt sich in allen möglichen Ebenen der Erwerbstätigkeit aus, am deutlichsten bei der Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen. Dabei ist der Staat verpflichtet, eine aktive Politik zur Beseitigung der Diskriminierung von Frauen zu verfolgen. Zumindest ist es so im CEDAW, einem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierungen der Frau, dem damit wichtigsten völkerrechtlichen Menschenrechtsinstrument für Frauen, so niedergeschrieben. Die Rechtsanwältin Renate Maltri berichtet über dieses Instrument, das bereits seit 1985 von der Bundesregierung mit den Vereinten Nationen ratifiziert wurde.
Also positiv sehe ich schon, dass wir es als Deutscher Juristinnenbund erreicht haben, dass die Quote für Frauen in den Aufsichtsräten eingeführt wurde. Ich erinnere mich an die Anfänge, als ich selbst in die einzelnen Versammlungen gegangen bin und es schier undenkbar war, dass wir Frauen hier stehen und Fragen stellen und auch belächelt wurden, dies aber letztendlich doch einen Erfolg gezeigt und gebracht hat.
Das war die Anwältin Renate Maltri in der Sendung Frauengleichstellung im 21. Jahrhundert. Arbeitswelt war noch nie einfach. Dies beweist der Schwank von dem Gedichteschreiber Hans Sachs. Hans Sachs schrieb tausende Gedichte, und ich habe sogar etwas über die Arbeitswelt gefunden. Beim Schwank, Eulenspiegels Disputation mit einem Bischof ob dem Brillenmachen von 1554, wird darüber reflektiert, warum ein Brillenmacher keine Aufträge hat und somit von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen ist. Der Bischof fragt Eulenspiegel, warum er bei so üblem Wetter unterwegs sei, worauf ihm Eulenspiegel erzählt, er sei Brillenmacher und dass er bereits durch ganz Europa, von Schottland bis Bayern, über Polen und Preußen Aufträge sucht, aber seit 3 Jahren nichts findet.
Der Bischof hierauf Antwort gab, wie kann das sein, und tät fein lachen. Ich denk fürwahr, das Brillenmachen sei jetzt viel besser denn vor Jahren, weil alle Tage wir erfahren, dass alle menschliche Natur wird schwächer und gebrechlicher nur und nimmt an allen Kräften ab. Derhalb ist Brillenmachen wert, weil jetzt so auf der ganzen Erd die Laien lesen also viel, schier jeder Doktor werden will. Derhalb darf ich für Wahrheit sagen, dass man jetzt mehr liest denn vor Jahren, als noch die Laien einfältig waren. Drum glaub ich, auf dir die Schuld wird ruhen, weil faul du bist und willst nichts tun, willst lieber strolchen fern und weit. Nein, gnädger Herr, bei meinem Eid, ich will die Sache euch was erklären, dass ihr mir werdet glauben gern. Sollt nicht mein Handwerk sein verdorben? Fromme Geistliche sind meist gestorben, die lasen viel in heil'ger Schrift und löschten aus der Ketzer Gift. Die sind fast alle gen Himmel gefahren und jetzt und Brillen viel ersparen. Die alten Mönche auch daneben, die haben Horas und Gebet so lang getrieben, früh und spät, dass alles sie auswendig wissen und so die Brillen können missen. Der gleich der jungen Mönche Haufen so jetzt so aus den Klöstern laufen und dann ein Handwerk lernen fein, sich nähren so wie andere Laien, die brauchen auch die Brillen nicht. Darum mein Handwerk ist zunicht. Dergleichen Fürsten auch und Herren in deutschen Landen weit und fern benutzen jetzt so Brillen nicht. Der Bischof sprach, mich des Bericht, warum sie brauchen Brille nicht. Er sprach, sie haben diese Sitt, dass sie uns durch die Finger sehen. Seht, gnädger Herr, im deutschen Land geht Raub, Gefängnis, Mord und Brand ganz wieder Recht und Billigkeit, jetzt und im Schwang schon lange Zeit, durch heimliche Praktik und böse Tücke und mancherlei Tyrannenstücke. Doch sitzen die Fürsten still in Ruh und sehen durch die Finger zu. Derhalb brauchen Brillen sie nicht, sich zu erhalten gut Gesicht, wie sonst die alten Fürsten hatten, die ihr Land sauber halten taten und schauten scharf auf jede Straß. Da war noch wertvoll allerwegen mein Handwerk und das Brillenglas. Jetzt ist es worden gar unwert bei Laien und Geistlichen auf Erd, so dass ich leide solche Not, dass ich schier ess das Bettelbrot.
Das waren Auszüge aus dem Schwank, Eulenspiegel, Disputation mit einem Bischof ob dem Brillenmachen von 1554.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel bei der Jubiläumssendung 175 Mal und 15 Jahre Arbeitswelt im Wandel. Ich bringe heute einen Zusammenschnitt von den positiven Aussagen meiner Studiogäste über die jeweiligen Themen. Gerade eben hörten wir von Sabine Heckmann ein Stück von Hans Sachs von 1554. Das Wort Arbeitslosigkeit war damals wahrscheinlich noch nicht erfunden. Wer keine Arbeit finden konnte, galt damals als faul und arbeitsunwillig. An diesem Image hat sich für Arbeitslose nichts verändert. Wer seinen Job verliert, galt und gilt als Selbstschuld. Wer gar für seine Arbeitsleistung Bezahlung haben will, der passt sowieso nicht ins Unternehmertum unserer aktuellen Arbeitswelt. Und wenn eine Frau dasselbe Geld für dieselbe Tätigkeit verdienen will wie ein männlicher Kollege und das auch einklagt, dann scheitert sie in allen Instanzen, wie uns Edeltraud Waller, Schreinermeisterin von der Universität Stuttgart, im Juni 2016 bei der Sendung Frauen klagen für gleiche Bezahlung erzählt hat. Ihr Klageweg durch alle Instanzen hat Jahre gedauert und die Klage wurde überall verloren oder abgewiesen. Trotzdem konnte Edeltraud Waller Positives über ihren Weg erzählen.
Ja, hätte ich es nicht getan, würde ich hier nicht stehen. Und das andere ist wirklich, ich muss sagen, es hat mich gestärkt und ich muntere jede Frau auf, tut es. Denn das auszuhalten und sich zu fühlen, als wäre man kein vollwertiger Mensch, das ist einfach deprimierend. Nein, es ist wirklich ein Happy End. Ich kann sagen, ich bin dadurch wirklich gewachsen. Und ich darf für die Sache weiterkämpfen. Das ist ja noch viel schöner.
Und Sie stehen für alle Frauen als Vorbild da, dass man sowas auch durchziehen kann.
Danke, das ist ja schon ein Kompliment. Ja, es ist wohl so. Und man kann es tun. Also es ist nicht schlimmer, wie einmal zum Zahnarzt gehen und dann feststellen, es tut ja doch nicht weh, wenn er bohrt. Wirklich, ich würde es wieder tun. Das ist das Happy End meiner Geschichte, denn ich bin dadurch ja gestärkt und habe so viel Zuspruch gefunden und so viele wunderbare Menschen kennengelernt, die alle auf dem gleichen Weg sind. Tolle Frauen, auch Männer, die sagen, ja, das muss man machen. Es geht gar nicht anders. Vor 60 Jahren wurde das Gleichstellungsgesetz unterschrieben. 60 Jahre, der 3. Mai 1957. Da muss man sich schon fragen, 60 Jahre ist eine lange Zeit, aber die Historie im Rahmen der Evolution, wenn man sieht, wie bis 1977 mussten wir Frauen noch unsere Ehemänner fragen, darf ich arbeiten gehen? So gesehen bin ich voller Zuversicht, wir kriegen das hin.
Gesellschaftlicher Wandel braucht Zeit.
Richtig, genau. Es braucht Zeit, aber wir wollen trotzdem an der Sache bleiben und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass Sie mich eingeladen haben und ich freue mich über jedes Ohr, das es hört, dass es wirklich einen Weg gibt, um für Gleichberechtigung sich einzusetzen.
Das war die Schreinermeisterin Edeltraud Waller von der Universität Stuttgart, die gleiches Geld wie ein männlicher Kollege verdienen wollte und mit ihrer Klage zur Entgeltgleichheit überall gescheitert ist. In derselben Sendung hat die Berliner Fachanwältin für Arbeitsrecht Gisela Ludewig diese Urteile analysiert. Ihre positiven Worte zu dieser Situation waren:
Ach, es gibt ja auch den einen oder anderen Fall, der positiv ausgegangen ist. So 2014 bei Birkenstock, das ging ja auch damals durch die Presse, deswegen darf ich das sagen, ich habe da nicht vertreten. Da haben Frauen für wirklich die gleiche Arbeit einen geringeren Stundenlohn erhalten als die Männer. Und die Firma hat dann damals argumentiert, ja wieso, das war doch bekannt im Betrieb, deswegen könnte es ja keine Diskriminierung sein. Und denen hat das Landesarbeitsgericht Mainz die Nachzahlung der Differenz für bis zu 4 Jahre zugesprochen, weil es eine 3-jährige Verjährungsfrist gibt, eine gesetzliche. Und außerdem aufgrund des Entschädigungsanspruchs aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz eine Entschädigung von jeweils 6.000 Euro wegen der Benachteiligung aufgrund des Geschlechts. Das hat uns alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, sehr gefreut.
Das war die Berliner Fachanwältin für Arbeitsrecht Gisela Ludewig, die sich intensiv mit Klagen zur Entgeltgleichheit von Männern und Frauen beschäftigt hat. Themenwechsel: Von Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern zu Industrie 4.0. Ein Modewort, was jeder derzeit in den Mund nimmt, um düstere Zukunftsvisionen für die Arbeitswelt zu prophezeien. Industrielle Revolutionen gab es viele. Allen gemeinsam war, die Arbeitswelt hat sich dadurch verändert. Einige Berufe verschwanden, andere Berufe haben sich entwickelt. Mit Industrie 4.0 stehen wir vor Veränderungen, die durch Digitalisierung und Verschmelzung von IT mit der Produktion stattfinden. Wird es durch Digitalisierung eine digitale Arbeitslosigkeit geben? Werden Beschäftigte dadurch überflüssig? In die Zukunft kann natürlich keiner schauen, aber eine zukünftige Krise ist gewiss, denn Krisen gab es auch immer. Genau das hat mein Gast, Professor Klaus Kost von der Universität Essen, im Juli 2017 skizziert. Krise 4.0, und er hat die Frage gestellt, sind Gewerkschaften in der Defensive? Hören wir seine positiven Abschlussworte.
Ja, wo wir noch gar nicht drüber geredet haben, ist, dass Digitalisierung Industrie 4.0 auch einen erheblichen positiven Effekt auf Umwelt haben wird und haben kann. Ressourcen werden eingespart durch andere Abläufe etc. pp. Das sind ganz eigene Baustelle. Also wie jede Innovation, jede Technik gibt es Pro und Contra. Und wenn ich jetzt zu viel von Krise geredet habe, ich sehe es mehrheitlich pro. Ich sehe es aber mit der Herausforderung, wie ich das im Studium gelernt habe, da hieß es, Stillstand ist tot. Wir sind im Prinzip in einem Veränderungsprozess, den wir beherrschen müssen. Und da gehören Schönwetter- und Schlechtwetterphasen dazu.
Das war Professor Klaus Kost aus Essen zum Thema Krise 4.0, Gewerkschaften in der Defensive. Das Thema Arbeit 4.0 bzw. die bereits heute übliche Art und Vorgehensweise, seinen Arbeitsplatz überall, ob in Café, Hotelhalle oder Zugabteil aufzuschlagen, hat der Gedichteschreiber Bernd Böswald auf den Punkt gebracht.
Arbeitsplatz 4.0. Neulich fuhr ich mal in Urlaub, und zwar mit der Bahn. Da stieg in mein Abteil ein junger, stressgeplagter Mann. Er klappte gleich sein Laptop auf und hackte darauf ein. Ich fragte ihn, mein guter Mann, sag's, muss denn das jetzt sein? Er sagte, ja, das muss jetzt sein, sonst kriege ich's nicht mehr hin. Ich mach das, weil ich auf dem Weg zu einem Meeting bin. Und dieser Zug, dieses Abteil, das ist jetzt mein Büro. Ich arbeite fast überall, zu Hause sowieso. Bin ich im Urlaub mal am Strand, ist stets das Handy an, damit man mich im Notfall auch am Strand erreichen kann. So ist es nun mal, wenn man für die Firma wichtig ist. Ich fragte ihn, ob er dabei nichts Wichtiges vergisst. Ein wichtiger Mann arbeitet und entscheidet immer dann, wenn er entspannt und ausgeruht zu Werke gehen kann. Er arbeitet nur im Büro. Und fährt er dann nach Haus, ist Feierabend angesagt. Dann bleibt das Handy aus. Ich fragte ihn, wie viel Zeit er denn in Arbeit investiert und ob sein Chef ihm diese Zeit entsprechend honoriert. Da fing der Kerl zu rechnen an. Kurz zuckte sein Gesicht, wenn man so richtig überlegt. Die honoriert er nicht. Ich arbeite rund um die Uhr. Bin stets zum Sprung bereit. Sogar am Wochenende investiere ich meine Zeit. Die Freundin, die hat mich verlassen und sie sagte mir, dass ich in unsere Partnerschaft zu wenig investiere. Und da gibt es noch etwas, von dem ich nichts mehr weiß. Das ist mein früher viel gepflegter alter Freundeskreis. Früher sind wir einfach mal zusammengesessen. Seit meiner neuen Arbeit konnte ich alles dann vergessen. Am Anfang haben sie es mit einem Lächeln hingenommen, wenn ich in einer Runde einen Anruf habe bekommen. Da sollte ich für meinen Chef immer erreichbar sein. Das war zu viel und darum laden sie mich nicht mehr ein. All diese Opfer habe ich über Jahre nun erbracht, doch ist mein Chef, der daraus seine dicke Kohle macht. Wenn ich so denke, was ich leiste, kommt's mir in den Sinn, dass ich für meine Firma nur der Obertrottel bin. Auf monatlich 300 Stunden Arbeit komme ich schon. Wenn ich so nachdenke, kriege ich knapp mal über den Mindestlohn. Er sah kurz auf sein Laptop und dann klappte er es zu. Von da ab bis zur Endstation. In dem Abteil war Ruhe.
Das war der Gedichteschreiber Bernd Böswald über Arbeit 4.0. Von Arbeit 4.0 zur Rente. Wir sind 30 bis 40 Jahre lang erwerbstätig, aber irgendwann ist mal Schluss, dann beginnt die Rente. Nur, wer schafft es denn heute noch, bis zum regulären Renteneintritt zu arbeiten? Viele werden ab 50 oder ab 55 aus dem Berufsleben rausgekickt. Mit erheblichen Abschlägen in der Rente. Die heutige Rente fällt eher bescheiden aus. Die aktuelle Durchschnittsrente liegt in Westdeutschland etwas über 1.100 Euro für Männer und um die 600 Euro für Frauen. Wer mehr Geld für seinen Lebensabend benötigt, muss sich um zusätzliche Rentenversorgungen kümmern. Eine Säule stellt dabei die betriebliche Altersversorgung dar. Das genau war mein Thema im Oktober 2017. Reicht meine Rente später zum Leben? Diese Frage sollte sich jede Arbeitnehmerin möglichst früh in ihrem Arbeitsleben stellen, und sollte die voraussichtliche gesetzliche Rente nicht ausreichen, dann muss anderweitig zusätzlich vorgesorgt werden, beispielsweise über eine betriebliche Altersversorgung. Mein Studiogast war der Versichertenberater bei der Deutschen Rentenversicherung, Ernst Köther.
Die Versorgung älterer Menschen hängt natürlich von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft ab. Das war schon im Mittelalter so. Allerdings auch davon, wie denn dieser gesellschaftliche Reichtum verteilt wird. Und darauf können und sollten wir bei uns Einfluss nehmen.
Das war der Versichertenberater bei der Deutschen Rentenversicherung, Ernst Köther, zum Thema betriebliche Altersversorgung.
Die Rente wird nicht zum Leben reichen, aber sie ist sicher.
Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU-CSU.
Lora München auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Wir wenden uns gegen Sozialabbau, neoliberale Plattheiten und vermeintliche Sachzwänge.
Wir kommen schon zum letzten Teil bei der Jubiläumssendung 175 Mal Arbeitswelt im Wandel. Im September 2018 läuft diese Sendereihe bereits seit 15 Jahren. In der heutigen Sendung lasse ich die Vergangenheit Revue passieren und betrachte, was in diesem Sendeplatz thematisch so alles behandelt wurde. Wir hören heute einen Zusammenschnitt der positiven Schlusssätze meiner Studiogäste. Ein Thema, was ich lange im Kopf hatte, war Feiertagsarbeit. Dabei wollte ich Leute interviewen, wie sie persönlich es erleben, an Feiertagen ihrer Arbeit nachzugehen. Wenn man darüber nachdenkt, müssen viele in unserer Gesellschaft an Feiertagen arbeiten. Die gesamte Gastronomie, die Unterhaltungsbranche, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, alle, die mit Tieren zu tun haben, aber auch Transport und die Polizei muss an Feiertagen ihre Dienste bereitstellen. Im November 2017 fiel der Sendeplatz Arbeitswelt im Wandel auf den 1. November und das ist in Bayern ein Feiertag. Und ich führte ein Gespräch mit einem Straßenbahnfahrer und einem Polizisten. Hören wir zunächst den Münchner Straßenbahnfahrer Martin.
Nette Kollegen, mit denen ich eigentlich wunderbar auskomme, das sind auch viele Ausländer bei uns dabei, das sind alles super Jungs. Also da gibt es keine Probleme irgendwie, was Religion oder Politik betrifft. Und das Gute ist auch, ich kann auch unter der Woche mal Arzttermin wahrnehmen oder sonstige Termine. Das, was ja sonst bei einem normalen Beruf, der unter der Woche ist, der ein bisschen schwieriger ist.
Das war Martin, der seit über 30 Jahren in München Straßenbahnfahrer ist. Nun hören wir noch Roman, einen bayerischen Polizisten, der ebenfalls sein Leben lang in Wechselschicht gearbeitet hat.
Die positiven Seiten des Schichtdienstes sehe ich einfach darin, dass wir gerade an Wochenenden oder zur Nachtzeit mit Menschen zusammenkommen, die sich in den verschiedensten Situationen befinden. Das sind teilweise sehr dramatische Situationen, aber auch ganz tolle und erfreuliche Situationen. Ich kann mich an ein Beispiel erinnern, das ist jetzt schon viele Jahre her. Da wurden wir zu einem Einsatz geschickt, weil aus einer Wohnung Schreie zu hören waren. Wir sind dann in der Nacht um 1:30 zu dieser Wohnung gefahren und es waren wirklich Schreie zu hören. Wir sind in die Wohnung hoch und haben da geklingelt und geklopft. Hat ein junger Mann aufgemacht, hoch aufgeregt und hat gesagt, ja, meine Frau steht kurz vor der Entbindung. Was soll ich denn machen? Mein Telefon ist kaputt. Dann haben wir diese junge Frau in den Streifenwagen gepackt und sind mit der mit Blaulicht und Sondersignalen in die Klinik gefahren. Ja, Es war dann eine Punktlandung. Nach 2 Stunden war also dann der Sohn geboren. Und das war ein toller Einsatz, den man, wenn man nicht Schichtdienst leistet, also eher selten erleben wird. Das war also das schönste Erlebnis im Schichtdienst. Aber hat der Schichtdienst noch positive Seiten? Also ich würde mal sagen, für junge Leute, für Familien. Erstens, man bekommt etwas mehr bezahlt als andere möglicherweise. Und man bekommt die Möglichkeit, zu Zeiten zum Skifahren zu gehen oder in die Freibäder zu gehen, wo es halt nicht so zugeht. Das sind die positiven Seiten.
Das waren Martin und Roman, die ihr Leben lang in Wechselschicht gearbeitet haben und immer noch bis zur Rente arbeiten werden, zum Thema Feiertagsarbeit. Das Thema im Januar 2018 war die Arbeitswelt in der Antike. Kurz nach den Weihnachtsfeiertagen im Januar bringe ich immer etwas lockerere Themen, die sich nicht mit der aktuellen Arbeitswelt befassen. Diesmal habe ich in die Antike geschaut. Schon bei der Sendung Arbeitswelt in der Literatur mussten wir feststellen, Arbeit war in der Literatur kein großes Thema, da wurde wenig aufgeschrieben. Genauso ist es in der Antike. Arbeit ist kein Thema, das groß dokumentiert wurde. Natürlich musste alles, was für eine Zivilisation nötig ist, erarbeitet werden. In dieser Sendung schauen wir uns Berufe und Arbeitsweisen an, die bereits in der Antike bekannt waren. Mein Interviewgast war der Antikenkenner Paul Riedl, der Führungen durch die Glyptothek macht.
Positiv ist für mich, dass umso mehr ich von der Antike gelernt habe, desto mehr waren die neuen Quellen für mehr Wissen, die ich entdeckt habe. Museen sollten motiviert werden und der Mehrwert aus anderen Zivilisationen sollte für die neue Generation eine Motivation sein, etwas wirklich Neues zu lernen, herauszufinden und nicht nur alles als selbstverständlich anzunehmen. Ich frage mich immer wieder, warum ältere Personen nicht vom Arbeitsamt in Museen zur Betreuung von jüngeren, sagen wir, Arbeitsweltmitglieder eingeführt werden, weil diese Übertragung von Wissen von einer Generation in die nächste sollte weitergeführt werden, auch motiviert durch unsere Arbeitsamt und so weiter. Sei es in der Technik, sei es in der Geschichte, sollte mehr Austausch geschehen. Insbesondere für die Welt im Wandel ist die Unterstützung der Frau als gleichgestellte Person in alle Kulturen, müssen wir unsere Vergangenheit besser kennen, damit wir auch offener mit unserer Wirtschaft und Arbeitswelt beschäftigen.
Das war Paul Riedl zum Thema Arbeitswelt in der Antike. Da wir mit dem Thema über die Antike uns schon mit Kultur im Allgemeinen befasst haben, bin ich im Februar 2018 gleich bei der Kultur geblieben und habe über internationale Firmenkulturen mit dem Universitätsdozenten Walter Kraft gesprochen. Unsere Firmen stellen sich zunehmend internationaler auf. Aber es ist gar nicht so einfach, verschiedene Nationen in einem Team zu beschäftigen. Neben den reinen Sprachschwierigkeiten, die man vielleicht durch Sprachkurse lösen kann, gibt es noch ein ganz anderes Problem, die verschiedene Art der Kommunikation, die interkulturelle Kommunikation, also die Kommunikation, die nicht durch reines Vokabellernen erlernbar ist.
Naja, wir waren gerade beim Thema Diversität. Aber vielleicht auch internationale Kulturen. Ich kann eigentlich nur sagen, je internationaler wir von Deutschland aus gearbeitet haben, ich als Mitarbeiter auch, desto häufiger hatte man die Gelegenheit, kennenzulernen, wie andere Kollegen in anderen Ländern arbeiten. Und ich muss eigentlich sagen, der Spaßfaktor ist sehr viel höher. Man kommt als Gast meinetwegen in ein Büro der eigenen Firma in London, Paris oder so, ne, und man wird freundlich aufgenommen, man sagt, wie macht ihr denn das hier, wie geht denn das, man geht zusammen essen und man hat eigentlich eine große Freude, eigentlich festzustellen, einerseits wird mit Neugier geguckt, wie man selber arbeitet und das wird auch anerkannt, andererseits lernt man vollkommen neue Arten kennen, wie man Probleme löst, man lernt auch andere Leute kennen und ich würde jetzt mal sagen, es klingt vielleicht ein bisschen platt, aber denselben Spaß, den Leute haben, wenn sie mal Urlaub in einem Land mit einer anderen Kultur machen. Ich erinnere an den Stolz der ersten Deutschen, die nach Frankreich Urlaub machten und dann mit dem Savoir-Vivre zurückkamen. So ist das mit Firmen auch. Wenn die Firmen in ihre firmenkulturellen Konstrukte aufgenommen haben, die Offenheit gegenüber den Kollegen, die es in anderen Ländern anders machen, und der Spaß, den man dabei hat, und ich meine, Missverständnisse beispielsweise sind ja auch manchmal witzig, ne? Dann kann man sagen, nicht nur subjektiv fühlt man sich sehr viel wohler damit, dass man nicht immer nur in seinem deutschen Zellenanhang sitzt in der Firma, sondern dass man nochmal rauskommt und andere Kollegen kennenlernt, sondern die Firmen profitieren auch davon, dass eben eine Vielfalt von anderen Möglichkeiten, Probleme zu lösen oder auch Ideen zu haben, sich in der Firma festsetzt. Und das ist gut, das macht Spaß.
Das war der Universitätsdozent Walter Kraft zum Thema internationale Firmenkulturen. Ein völlig anderes Thema hatte ich im April 2018 bearbeitet: Familienarbeit. Ein auf den ersten Blick banales Thema, worüber normalerweise nicht geredet wird. Familienarbeit leisten in unserer Gesellschaft nach wie vor hauptsächlich die Frauen. Wollte man all diese Tätigkeiten gewerblich betreiben, bräuchte man zig Qualifikationen. Doch die Familienarbeit erfolgt in einem unsichtbaren Bereich, wo jede Wertschätzung, jede Bezahlung oder gesellschaftliche Anerkennung fehlt. Und daran hat sich über die Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende, auch kaum etwas geändert. Da Frauen heute noch zusätzlich erwerbstätig sind, sind die Frauen doppelt belastet und nicht selten völlig überfordert. Mein Studiogast war Professor Mariam Irene Tazibreve aus Amerika, die auf der Durchreise war und sich für dieses Interview 60 Minuten Zeit genommen hat. Sie war über meinen Ansatz, Familienarbeit wie Erwerbstätigkeit zu betrachten, amüsiert und hat mehrfach über meine trockenen Ansätze gelächelt. Hier ihre positiven Schlüsse zu Familienarbeit.
Was Positives, das muss ich jetzt mal nachdenken. Es gibt Initiativen, andere Lebensgestaltung. Es gibt sehr viele Initiativen, was wir ökonomisch andere Konzepte entwerfen können. Es gibt zum Beispiel schon lange das Bedürfnis, dass Familien sagen, okay, ziehen wir doch in größere Häuser zusammen, teilen uns Hausarbeit, teilen uns die Kinderbetreuung. Und also das sind andere Lebensformen, die angedacht werden können, andere Wirtschaftsformen, die inzwischen viel diskutiert werden. Ja, es ist Wirtschaftskredit seit 2008 nicht mehr verboten. Seit damals die Wirtschaft kollabiert ist komplett und wo alle verstehen, wir müssen eigentlich woanders hin, als weiter die Natur und die Menschen auszubeuten. Ich denke nur an Attac, Gemeinwohlwirtschaft, Geschenkökonomie und. Es gibt sehr viele Ideen, wie man es anders machen könnte. Also insofern sind wir jetzt auch gefragt, uns aktiv und solchen Bedingungen, die jetzt zunehmen, aktiv zu widersetzen. Ich meine, wir müssen alle unsere Rechnungen zahlen, das ist schon klar. Aber wenn das nur noch um den Preis der Ausbeutung, Gesundheit, Burnout-Zahlen und so weiter steigen ja enorm, dann ist eigentlich die Aufforderung da, sich zu widersetzen. Und es gibt vor allem, gute Nachricht, auch schon andere Formen.
Das war Professor Mariam Irene Tazibreve über das Thema Familienarbeit. Zum Schluss dieser Sendung hören wir nochmal den Universitätsdozenten Walter Kraft. Sein Interview Internationale Firmenkulturen war wesentlich länger als mein Sendeplatz und somit habe ich sein Interview auf zwei Sendungen aufgeteilt. Der zweite Teil ging um internationale Arbeitsplätze mit Beispielen, wo Firmen sich in einem fremden Land niedergelassen haben und dort mit großen Verlusten gescheitert sind. Einfach, weil sie nicht beachtet haben, welche unterschiedlichen Kulturen die jeweiligen Länder haben und man nicht einfach ein Werk von einem Land in ein anderes Land verlagern kann. Hören wir seine positiven Worte.
Ja, jetzt muss ich natürlich etwas ironisch grinsen. Ich hatte schon lange Zeit immer privat die These vertreten, dass Marketing beispielsweise, aber auch Management in vielen Bereichen eigentlich eher in die Geisteswissenschaft und weniger in die Wirtschaftswissenschaften gehört. Das heißt, hier, wo wir mit der Frage umgehen, verstehen wir einander oder verstehen wir andere? Zum Beispiel, warum kauft einer was oder warum kauft er es nicht? Oder warum streitet sich der mit dem oder warum streitet der sich nicht? Verstehen ist eine genuin geisteswissenschaftliche Kategorie und ich sehe heute es als sehr positiv an, dass die strenge Trennung zwischen dem, was die Amerikaner Science nennen, also die mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereiche, und in dem, was Humanity heißt, nämlich die Geisteswissenschaften, dass hier an dem Punkt der Firmenkulturen beide zusammenarbeiten müssen. Konkret schlägt sich das darin nieder, dass die großen Firmen inzwischen dazu übergegangen sind, in vielen ihrer Managementbereiche ganz bewusst Geisteswissenschaftler mit einzustreuen, weil sie gemerkt haben, dass das interkulturelle Verstehen einer der wesentlichen Faktoren für den Erfolg einer Firma ist und nicht einfach nur etwas zu tun hat, dass man sagt, ja, wir arbeiten hier Friede, Freude, Eierkuchen zusammen, sondern es ist gewissermaßen die Pflicht eines Unternehmens heute, alle Kriterien heranzuziehen, damit das interkulturelle Verständnis zwischen der Firma und dem Land, in dem sie ist, zwischen der Firma und den Kunden, die sie hat, zwischen der Firma und den Mitarbeitern, die sie hat und auch zwischen den Mitarbeitern untereinander, funktioniert. Und da würde ich sagen, Geisteswissenschaften werden an diesem Punkte plötzlich wieder wichtig, wo Firmen sagen müssen, lass uns doch neben all den Betriebs- und Volkswirten, die wir haben, auch mal einen Psychologen, einen Soziologen, vielleicht einen Theologen oder einen Literaturwissenschaftler mit einbeziehen in das Top-Management, damit wir zu anderen Verhältnissen kommen, als immer nur die, die man quantifizierend berechnen kann oder präsentieren kann als, was weiß ich, Geschäftsergebnis. Denn das sind immer nur Zahlen und Zahlen sagen eigentlich relativ wenig aus über die Frage, ob eine Firma eine gute Zukunft hat.
Das war Walter Kraft zum Thema internationale Arbeitsplätze. Die Arbeitswelt hat viele Facetten. Begonnen habe ich diese Sendung mit dem Gedicht Der Traum, wie man sich in seinen kühnsten Träumen unsere Arbeitswelt und unser Arbeitsleben vorstellen mag. Dieses Gedicht möchte ich nun zum Abschluss der Sendung nochmal spielen. Der Traum von Bernd Böswald.
In meinen kühnsten Träumen lebe ich in einem Land, wo man von Arbeit lebt, nicht von der offenen Hand. Gewinne werden ausbezahlt an die, die sie erschaffen, und nicht an Spekulanten, die das Geld nur an sich raffen. Für die Verluste stehen gerade dort in meiner Welt nur die, die daran schuld sind, das mit ihrem eigenen Geld. Und wer die Arbeit nicht mehr schafft und dann in Rente geht, obwohl er nicht viel sparen muss, der nicht in Armut lebt. Ist jemand krank, geht er zum Arzt und wird dort gut versorgt. Will jemand bauen, geht er zur Bank, die ihm das Geld dann borgt. Die Firmen stellen Leute ein, eine Kündigung gibt's kaum, so ist das Land, das ich mir träum. Doch leider ist's ein Traum.
Damit sind wir am Ende mit der heutigen Jubiläumssendung 175 Mal Arbeitswelt im Wandel und 15 Jahre. Ist doch interessant, wenn man so Revue passieren lässt, worüber ich in den letzten Sendungen alles gesprochen habe und welche Gäste ich hatte. Ich hoffe, ich kann Ihnen durch meine Sendungen Denkansätze liefern, damit Sie die Vorkommnisse in Ihrem Arbeitsleben besser verstehen. Was unsere Gesetze so alles regeln und wie unsere Arbeitgeber mit den Gesetzen umgehen und wie sie uns Mitarbeiter gerne hätten. Nicht immer sind unsere Arbeitgeber wohlgesonnen und nur wer gut informiert ist, der kann seine Rechte auch anwenden. Das gilt natürlich überall, nicht nur in der Arbeitswelt. In die Zukunft kann keiner schauen. Aber vielleicht ändert es sich mal wieder. Unsere Arbeitgeber jammern dauernd über Fachkräftemangel. Früher hat eine Mitarbeiterin den Job gewechselt, weil woanders mehr Geld bezahlt wurde. Da wurden Sozialleistungen eingerichtet, um den MitarbeiterInnen was zu bieten und sie zu halten. Unsere Arbeitgeber sollten vielleicht mal darüber reflektieren, die Mitarbeiter wieder etwas besser zu behandeln, vernünftige Löhne zu bezahlen, die Wertschätzung nicht zu vergessen. Vielen Dank an den Gedichteschreiber Bernd Böswald für sein Gedicht Der Traum und Industrie 4.0 und vielen Dank an die Lora-Literaturfee Sabine Heckmann, die das Gedicht Der Brillenmacher von Hans Sachs von 1554 vorgetragen hat. Vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs.